Wie hängt denn das BRI oder auch die Belt and Road Initiative mit der chinesischen Regierung zusammen?
Also die Belt and Road Initiative, die sogenannte Neue Seidenstraße, ist eine Initiative, die der chinesische Staatspräsident Xi 2013 lanciert hat. Und das ist insbesondere hier natürlich dann auch die entsprechenden Ressourcen, die dann vom chinesischen Staat kommen. Also es ist eine staatliche Initiative, in der es insbesondere um den Aufbau eines großen Handelsnetzwerkes geht, vor allen Dingen hier in Südasien, Ostasien und in Zentralasien bis nach Europa. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch Deutschland davon darin eingebunden ist. Duisburg ist ein ganz wichtiger Endpunkt einer Schienenverbindung und da haben dann die Chinesen Möglichkeiten, Güter von Duisburg aus auf die See zu bringen. Und insofern ist auch Deutschland in dieses System der sogenannten Neuen Seidenstraße, diese One Belt, One Road Initiative eingebunden.
Wie Sie gerade gesagt haben, kaufen Sie ja nun Häfen und versuchen das wieder, ich sag mal, zu reaktivieren mit der Belt and Road Initiative. Wieso tut das China jetzt und mit welcher Begründung?
China macht schon seit einigen Jahren eine expansive Außenpolitik durch, in der natürlich insbesondere Handel und Infrastrukturprojekte eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das hat damit zu tun, dass China nach einer internen Entwicklung jetzt enorme Ressourcen zur Verfügung hat und diese Ressourcen jetzt möglichst politisch und wirtschaftlich gewinnbringend weltweit investieren will. Und das ist insbesondere hier eine Initiative auch, um den chinesischen Binnenmarkt weiter zu stimulieren und natürlich auch international, weltweit Einfluss zu bekommen. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Also China leistet sich hier eine sehr aufwendige Infrastruktur- und Entwicklungspolitik, die natürlich auch immer wieder auf Widerstände stößt, beziehungsweise auch durchaus Disruptionen ausgelöst hat. Und China, meines Erachtens, versucht hier auch seine zukünftige politische Rolle global neu zu definieren, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen auszuprobieren. Es war lange Zeit natürlich sehr stark auf diese interne Entwicklung fokussiert und in den letzten etwa 10 Jahren, also Xi hat dieses Projekt der One Belt, One Road Initiative 2013 bekannt gegeben, sehen wir, dass China versucht, durch diese Initiative auch seine Außenpolitik in die nahe Zukunft zu planen. Und da spielt diese Initiative eine ganz wesentliche Rolle. Und wir werden sehen, also es ist kein abgeschlossenes Projekt, sondern es ist ein Projekt, was sich weiterentwickelt, was vermutlich jetzt auch durch die Pandemie in den letzten Jahren deutliche Rückschläge erfahren hat. Aber meines Erachtens ist es vor allen Dingen auch ein Versuch, China sich zukünftig außenpolitisch zu positionieren.
Und was bedeutet das jetzt für die umliegenden Länder, wie beispielsweise Kasachstan, mit dem Bau und Planung der Seidenstraße?
Ja, China hat tatsächlich auch in Zentralasien sehr massiv investiert in Infrastruktur, hier in das Schienennetz, aber auch in das Straßennetz, hat auch eine ganze Reihe von Firmen, von Industriebetrieben übernommen, die vor allen Dingen in der Rohstoffproduktion eine gewisse Rolle spielen. Und für diese Länder ist es zunächst einmal eine doch sehr willkommene Infrastrukturinvestition, die sie etwa durch die Kooperation mit Europa oder mit Russland in dieser Form nie erreicht haben. Also China ist da sehr viel konsequenter in seinen Investitionen. Und das ist sicher, wenn man etwa Kasachstan sieht, Kirgisistan, Tadschikistan, das sind so Länder, in denen man den Fortschritt gerade in dem Ausbau der Infrastruktur sehr deutlich sieht. Das ist auf der einen Seite durchaus eine positive Entwicklung, die wir dort sehen. Auf der anderen Seite, und das wird von sehr vielen Beobachterinnen und Beobachtern auch kritisch gesehen, sehen wir, dass viele dieser Länder, etwa Kirgisistan, Kambodscha, Malaysia, Tadschikistan, zunehmend auch in eine Schuldenfalle tappen. Das heißt, China macht diese One Belt, One Road Initiative nicht aus vor allen Dingen auch eigenen Interessen und die Infrastrukturprogramme müssen bezahlt werden. Das heißt, hier sehen wir, dass eine Reihe von Ländern, auch im globalen Süden, etwa wenn wir uns Südasien anschauen oder Ostafrika, sich sehr stark verschulden und diese Auslandsverschuldung zunehmend von China getragen wird. Dadurch hat China natürlich ungeheuren politischen Einfluss. China nutzt das auch immer wieder in multilateralen Zusammenhängen, etwa den Vereinten Nationen aus, um so ein gewisses Abstimmungsverhalten dieser Länder auch zu forcieren. Und zum anderen sehen wir natürlich die enormen wirtschaftlichen Folgekosten des Ganzen. Also das heißt, mit dieser Schuldenfalle werden langfristige Entwicklungsperspektiven sehr stark unterminiert und in Frage gestellt. Und eine andere Ebene hier ist noch die politische Ebene, dass China als autoritärer Staat in seiner Handelspolitik, aber auch in seiner Entwicklungspolitik natürlich weniger auf Fragen von Menschenrechten, gerechter Entwicklung eingeht, als das zumindest formal von europäischer, nordamerikanischer Seite gemacht wird. Also die deutsche Entwicklungspolitik, trotz aller Ambivalenzen, ist eine Entwicklungspolitik, die ja immer auch politische Transformation hinsichtlich Demokratie, der Stärkung von zivilgesellschaftlichen Strukturen sehr wichtig war. Das sind natürlich Elemente, die China als autoritärer Staat durch seine neue Seitenstraße nicht vertritt. Und da sehen viele Beobachterinnen und Beobachter natürlich etwas sehr Kritisches, dass letztendlich China in vielen Staaten der Region, wenn wir uns etwa da Zentralasien uns anschauen oder aber Südostasien, diese autokratischen Strukturen und die autokratischen Regime in der Region weiter unterstützt und konsolidiert. Und das wird von vielen sehr, sehr kritisch gesehen.
Um nochmal auf den Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, mit der Schuldenfalle darauf hinauszukommen, gibt es noch mehr Sachen, wo Länder, wo China Sachen baut oder kauft, die noch auf die Länder hinzukommen? Also außer jetzt das mit der Schuldenfalle und politischer Einflussnahme, bedeutet das noch mehr für Länder, wo China sich ausbreitet?
Ja, also wir sehen zwei weitere Faktoren, die hier vielleicht wichtig sind. Der eine Faktor ist, dass China in Infrastrukturprojekte investiert, die dann natürlich auch übernimmt und so ein bisschen den Entwicklungsweg dann vorgibt und sich gleichzeitig als Sicherheit, wenn ich das so sagen darf, etwa die Zugriffsrechte zu Ressourcen, also zu etwa wichtigen Metallen, seltenen Erden sichert, die dann natürlich nicht mehr den Staaten, die davon betroffen sind, zur Verfügung stehen. Und eine andere Entwicklung sehen wir sehr deutlich und die wird auch in vielen der Länder, die Teil dieser neuen Seitenstraße-Initiative sind, sehr kritisch gesehen, dass China in seinen Investitionen wenig für den lokalen Arbeitsmarkt tut. Das heißt, China kommt sehr stark mit seinen eigenen Fachleuten, mit seinen eigenen Arbeitskräften und baut dort etwa Schienennetze oder, Sie haben das mehrfach erwähnt, Häfen, sehr wichtig aus, ohne jetzt aber den lokalen Arbeitsmarkt zu stimulieren. Also ohne etwa Arbeiterinnen und Arbeiter in Kasachstan, in Kirgisistan, in Kambodscha tatsächlich auch in diese Infrastrukturprojekte einzubinden, sodass letztendlich nur sehr wenig Geld aus diesem ganzen Projekt im Land bleibt. Und das sind so zwei weitere größere Probleme, die ich sehe. Einmal dieser Kontrollverlust über Bodenschätze, teilweise auch der Kontrollverlust über die eigenen Staatsfinanzen. Und dann so eine Schieflage, die sich immer wieder zeigt, dass China sehr stark mit eigenen Arbeitskräften kommt und den lokalen Arbeitsmarkt dann positiv nur sehr gering beeinflusst. Und eine Debatte, Sie haben Zentralasien erwähnt, da sehen wir das auch sehr deutlich. China investiert ganz gezielt auch in Landwirtschaft. Also das heißt, dass hier landwirtschaftliche Nutzflächen langfristig gepachtet werden und dann sehr häufig auch von chinesischen Arbeiterinnen und Arbeitern bewirtschaftet werden. Und das ist in einer sehr stark auch landwirtschaftlich oder ländlich geprägten Gesellschaft, wie etwa der Gesellschaft in Kirgisistan oder Tadschikistan, schon ein Problem, wo auch die lokale Bevölkerung zunehmend sieht, dass dort Spannungen entstehen, ganz einfach, weil landwirtschaftliche Nutzfläche gering ist und auch Zentralasien hat die gleichen großen Herausforderungen des Klimawandels, wie wir sie in anderen Regionen der Welt und auch in Europa sehen. Das heißt, Wasser ist knapp und dann natürlich im Bereich der Landwirtschaft wird das sehr vermehrt eingesetzt. Und das sind Spannungen, die langfristig meines Erachtens auch für die Gesellschaften des globalen Südens und den Gesellschaften, die halt in diese neue Seidenstraße eingebunden sind, eine ganz große Herausforderung bilden.
Weil Sie gerade den Kontrollverlust angesprochen haben, beispielsweise hat China ja in Sri Lanka den einzigen Handelshafen gekauft, wie auch den größten Handelshafen in Griechenland. Das ist ja schon ein ziemlicher Kontrollverlust für die Länder, wenn sie nicht mehr zu ihren eigenen Häfen kommen und vor allem auch für den Arbeitsmarkt, wie Sie gerade angesprochen haben.
Nun, grundsätzlich bewirtschaftet China die Häfen etwa in Griechenland oder in Sri Lanka natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Also das ist ja jetzt nicht so, dass diese Häfen dann vom Hinterland abgeschnitten werden und diese Funktion als Warenumschlagplatz nicht mehr erfüllen. Es ist, denke ich, eher in der Frage, also die Frage, die wir nachgehen müssen, ist, wie stark sich China weiterhin an internationale Vereinbarungen und einfach auch Formen des Freihandels hält und sich dem verpflichtet fühlt, oder inwieweit China dann im Falle etwa politischer Konfrontationen, wenn es etwa um Abstimmungsverhalten in der UN geht oder wenn es um Fragen der Weltbank oder der Asian Development geht, wo Geld hinfließen soll, dass China dann durch seinen Einfluss natürlich auch diese eingespielten Regeln, die sich da in den letzten Jahrzehnten herausgebildet haben, zunehmend in Frage stellt und für sich ausnutzt. Wir sehen das jetzt auch im Kontext des Krieges in der Ukraine, dass China dann natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielt, diese aber derzeit natürlich nicht in einem Sinne erfüllt, wie wir das vielleicht aus einer europäischen, nordamerikanischen Perspektive gerne sehen würden.
Und wenn China jetzt beispielsweise Interesse hat an Bauprojekten oder Infrastruktur, die schon herrscht, und die Länder aber nicht bereit sind, jetzt Flächen oder Häfen nur als Beispiel abzugeben, was passiert dann?
Nun ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Wir sehen, dass, also was ich immer noch wichtig finde, ist, dass China tatsächlich in so einer Phase ist, wo es auch vieles ausprobiert. Und dieses Ausprobieren beziehungsweise auch zu schauen, wie man sich außenpolitisch und auch handelspolitisch positioniert, das ist kein abgeschlossener Prozess. Wir haben zwar immer wieder gesehen, dass China dann auch bereit ist, Druck auszuüben, etwa wenn es auch um die Taiwan-Frage geht. Das haben wir ja mit den baltischen Staaten erlebt, dass China dann zu einer Blockadepolitik bereit ist. Und das, denke ich, kann dann auch in anderen Kontexten passieren, wenn verschiedene Staaten sich, sagen wir mal, dieser One Belt, One Road-Initiative nicht so offen gegenüber zeigen, dass China dann versucht, gerade über handelspolitische Maßnahmen Druck auf die Regierung entsprechend auszuüben. Das kann schon passieren. Allerdings würde ich nach wie vor sagen, dass wir vielleicht noch ein bisschen abwarten sollten, wie China sich zukünftig positioniert. Ich glaube, ein sehr wichtiger Moment oder eine sehr wichtige Entwicklung dürfte dabei auch Afghanistan spielen. Bei aller Dramatik und bei allen auch problematischen Verwerfungen, die es da durch die westliche Politik in den letzten 20 Jahren, also seit 2001 letztendlich gegeben hat. Für China bedeutete die Anwesenheit von amerikanischen und von NATO-Truppen in Afghanistan auch ein Teil der Auslagerung von Sicherheit. Also letztendlich haben dort die NATO-Truppen und die Amerikaner diesen sehr wichtigen, auch für China wichtigen Raum, zumindest mit einem Verständnis von Sicherheit belegt, der China entgegenkam. China musste dort nicht zusätzlich investieren, und das ist ja ein Raum. China hat eine gemeinsame kleine Grenze mit Afghanistan, nicht mit Afghanistan, sondern über diesen Pamir hinaus. Und dass natürlich ein Raum war, der für China sehr wichtig ist. Und jetzt sieht man, dass China in einer neuen Situation ist. Das muss sich neu orientieren. Und das könnte recht interessant werden, auch für andere Entwicklungen, ob China dann bereit ist, auch stärker sich in alle Regeln und handelspolitische Grundsätze zu halten und gerade dann auch diese Frage, wie Sie jetzt angedeutet haben, welchen Druck kann China ausüben? Bisher war dieser Druck dann halt vor allen Dingen handelspolitisch, dass halt die verschiedenen Gesellschaften auch entsprechend wirtschaftlich unter Druck gesetzt wurden.
Und diese ganzen Projekte kosten ja nun auch wahnsinnig viel Geld. Das nimmt China dann auch von den Ländern, wo sie dann bauen? Oder ist das mehr so eine Eigenfinanzierung?
Naja, ein Großteil der Ressourcen kommt schon aus China selber. China hat durch seine enorme soziale Transformation und wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Dekaden unglaubliche Ressourcen auch angesammelt. Und das ist auch dann eine Strategie, diese Ressourcen, diese Kapazitäten, die China hat, tatsächlich zu investieren. Also ein Großteil der Mittel, die China etwa in Zentralasien oder in Südostasien einsetzt, kommt tatsächlich auch von chinesischer Seite. Also sind hier Investitionen, die von China flankierend unternommen werden. Aber, und das sollte man da nicht verschweigen, China verlangt auch einen sehr hohen Einsatz der Staaten, die in diesem System eingebunden sind. Und da sehen wir etwa, wie in Tadschikistan über die letzten Jahre die Auslandsverschuldung dramatisch angestiegen ist und dass heute etwa 2/3 der Auslandsverschuldung von China gehalten wird. Wobei das vielleicht noch gar nicht so dramatisch ist. Das Problem, was wir jetzt über einen sehr langen Zeitraum sehen, ist, dass China in diesen bilateralen Abmachungen, also gerade diese verschiedenen Kaufverträge bzw. Pachtverträge und anderen Initiativen, die jetzt vor allen Dingen bilateral, also mit den einzelnen Staaten schließt, dass China dort unglaublich intransparent vorgeht. Das heißt, in der Regel, wenn etwa Deutschland ein Handelsabkommen mit einem Staat X schließt, dann wird das in der Regel veröffentlicht und dann weiß man über die verschiedenen Bestandteile dieses Vertrages in der Regel in der Öffentlichkeit Bescheid. Das sieht bei vielen der Investitionsabkommen, die China im Rahmen der One Belt, One Road Initiative geschlossen hat, nicht so aus. Das ist in der Regel sehr intransparent, insbesondere weil wir es hier auch gerade mit autokratischen Regimen zu tun haben, die auch nicht so gerne solche Details nach außen bringen lassen, weil in der Regel auch kleine Eliten in den Staaten von diesen Initiativen durch Korruption etwa profitieren. Und da sieht man etwa auch ganz stark an einem ganz großen Zusammenarbeitsprojekt, was China 2019 mit der Islamischen Republik Iran geschlossen hat. Iran, auch durch die verschiedenen Sanktionen, ist eher ein Paria-Staat, auch aufgrund des Atomprogramms, das der Iran verfolgt. Und China ist hier ganz demonstrativ aufgetreten und hat dann 2020 war es dann letztendlich den Vertragsschluss mit Iran halt vorangetrieben, wo es um ein Investitionsvolumen von etwa 600 Milliarden Euro, vor allen Dingen in die iranische Erdölwirtschaft geht, wo aber die einzelnen Bestandteile des Vertrages, die Paragraphen, der Wortlaut, die verschiedenen Rahmenbedingungen überhaupt nicht an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Und das ist etwas, was auch im Iran, obwohl Iran ein sehr geschlossenes System ist und ein sehr autoritäres Land ist, wo selbst im Iran in der Öffentlichkeit doch sehr kritisch über diese Initiative berichtet wurde, weil einfach hier Iranerinnen und Iraner auch befürchten, dass ein Teil der Souveränitätsrechte hier an einen problematischen Staat abgegeben werden.
Und vielleicht noch als Abschluss, wie geht es weiter mit dem Projekt Seidenstraße? Was gibt es da jetzt irgendwelche neuen Pläne?
Nein, also China hat natürlich diese verschiedenen Phasen der Investitionspolitik im Vorfeld geplant. Ich denke, die Covid-Pandemie hat dem Ganzen natürlich einen deutlichen Schlag versetzt. Also wahrscheinlich auch einiges an Dynamik genommen, dadurch, dass einfach auch der Personenaustausch mit China extrem schwierig geworden ist. China hat seit langer Zeit durch seine Null-Covid-Politik da sehr restriktive Einwanderungs- bzw. überhaupt Reisebestimmungen. Das dürfte ein Thema sein, was mit Sicherheit dieser ganzen Initiative ja eine gewisse Bremse gegeben hat. Und wir sehen natürlich im Kontext des Ukraine-Krieges und des russischen Angriffskrieges in der Ukraine eine schon sich länger andeutende Entwicklung einer Deglobalisierung. Also viele Beobachterinnen und Beobachter gehen ja in den letzten Jahren davon aus, dass diese Globalisierungsdynamik, die wir vor allen Dingen in den 1990er und 2000er Jahren gesehen haben, dass die zunehmend an Fahrt verloren hat. Und dass wir in einigen Bereichen so eine Form der Deglobalisierung sehen werden. Also wo diese großen Handelsnetzwerke, die ja die Seidenstraße ausmacht, wo die zunehmend weniger relevant werden und wo sich die verschiedenen regionalen Blöcke sehr viel stärker auf sich, auf den Binnenmarkt etwa konzentrieren. Wir sehen auch in China so eine sehr ambivalente Politik hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, wo etwa die zentralen Akteure in diesem Technologiebereich in den letzten Jahren sehr stark politisch eingeschränkt worden sind. Und das deutet für viele Beobachterinnen und Beobachter darin hin, dass wir in so einer Phase sind, die tatsächlich diese doch sehr dynamische Globalisierung zurückfährt. Und das könnte natürlich auch letztendlich massive Folgen für die One Belt, One Road Initiative haben. Aber auf der anderen Seite, das, was wir schon sehen, und das ist vielleicht dann auch eine Analogie zur historischen Seidenstraße, die Sie ja eingeführt haben, das war ja nie so eine Straße, die, sagen wir mal, von Beijing nach Teheran oder nach Damaskus oder nach Istanbul führte, sondern das waren ja immer Netzwerke, kleine, überschaubare Netzwerke, die halt nicht eine Straße waren, sondern wirklich kleine Netzwerke. Und diese Netzwerke, das sehen wir auch ein bisschen in Zentralasien oder in Südostasien, die könnten vielleicht auch tatsächlich positive Rückwirkungen haben und erhalten bleiben, ohne dass diese große Globalisierungsdynamik in dieser Form, die wir halt noch vor 10 Jahren gesehen haben, beibehalten wird. Also ich sehe das halt, derzeit sind wir da wahrscheinlich an so einer Situation, so einer Art Kipp-Situation, wo wir noch nicht genau sehen, in welche Richtung das geht. Ich finde hier aber wichtig festzuhalten, dass China derzeit natürlich ein schwieriger Partner im internationalen und auch ökonomischen Kontexten ist. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass ohne China wenig möglich ist. Also ich plädiere immer wieder auch für ein stärkeres Engagement und auch eine stärkere Diskussion um diese Teilbereiche, die uns da auch ganz massiv interessieren müssen. Und wir sehen halt, dass die großen Themen, wie etwa der globale Klimawandel, die sind nicht kleinteilig zu lösen, sondern da muss China mit an Bord sein. Und da sind natürlich diese Fragen eines weltweiten Handelsnetzes, wie der One Belt, One Road Initiative ausgesprochen wichtig. Vielleicht auch hinsichtlich, und dafür war die Seidenstraße in der Geschichte auch eher bekannt, für Technologietransfer und auch für die Übermittlung von Ideen. Die antike Seidenstraße und auch vor allem die spätantike Seidenstraße war auch ein Raum, in dem Menschen sehr stark religiöse Vorstellungswelten ausgetauscht haben, in denen technologische Entwicklungen rezipiert wurden, also etwa Papier, Buchdruck, Schießpulver. Und das sind vielleicht dann nochmal so, China hat ja selber diesen Begriff der Seidenstraße bemüht. Das ist ja eigentlich ein Begriff des 19. Jahrhunderts, das ist ja kein Begriff, der in der Spätantike oder im Mittelalter von den Ländern, die in dieses Netzwerk eingebunden war, selber gebraucht wurde, sondern das ist tatsächlich ein moderner Begriff. Und China hat ja ganz gezielt diesen Begriff auch wiederbelebt, um so ein romantisches Bild der Seidenstraße so ein bisschen in den Raum zu stellen. Wir denken da vielleicht an Marco Polo im 13. Jahrhundert, der Reisende, der dann diesen großen eurasischen Kontinent überbrückt und natürlich auch ein kultureller und politischer Botschafter ist. Und da kann man vielleicht dann auch nochmal anknüpfen und sagen, ja, wir wollen eigentlich genau diesen Technologietransfer, der ja in Zeiten des globalen Klimawandels, wenn es etwa um grüne Energien geht und so weiter, unglaublich wichtig ist, auch für die Länder, die auf der neuen Seidenstraße liegen, ist es wichtig, dass sie Zugang zu diesen Technologien haben. Und das wäre vielleicht ein Thema, wo man China dann auch einbinden kann, und befürchte einfach, das wird eine große Herausforderung sein. Das wird kein einfacher Prozess sein, aber ich denke, er ist unbedingt notwendig.